Wir fahren weiter im Johannesevangelium. Einige charakteristische Merkmale und Besonderheiten. Ausdrücke wie Liebe, die Liebe, oder Verb lieben, geliebt etc. kommen mit Abstand am häufigsten hier vor. Matthäus 19, Markus 9, Lukas 36, Johannes 63. Das Leben oder Leben als Verb, eindeutig typisch für das Johannesevangelium. 13, Matthäus, 7, Markus, 14, Lukas, 56. Johannes. Das Licht oder Erleuchten. Matthäus 7, Markus 4, Lukas 7, Johannes 33 Mal. Merkt man, die Statistik kann uns schon etwas helfen. Oder Begriff wie Wahrheit, wahrhaftig etc. Matthäus 6, Markus 6, Lukas 5, Johannes 56. Herrlichkeit, verherrlichen. Matthäus 8, Markus 4, Lukas 22, Johannes 42. Da merken wir, das sind Begriffe, die ganz wichtig sind, um dieses Evangelium verstehen zu können. Da habe ich schon letztes Mal erklärt, der Vater wird so oft erwähnt, über 120 Mal. Es geht ja hier um den Sohn Gottes im Schoß des Vaters. Wenn es um den Sohn geht, geht es auch um den Vater. Die Beziehung zwischen dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater. Der Name Jesus kommt hier am häufigsten vor. Matthäus 171, Markus 96, Lukas 99, Johannes 253 Mal. Und Jesus heißt auf Deutsch, der Ewige ist Rettung. Und hier wird der ewige Gott, der ewige Sohn vorgestellt. Ausdrücke wie der eingeborene Sohn kommen nur hier vor. Eingeboren heißt der Einzige in seiner Art. Hat nichts damit zu tun, dass der ewige Sohn in der Ewigkeit geboren worden wäre, sondern ist der Einzige in seiner Art. Und auch letztes Mal habe ich erklärt, nur hier wird er genannt, das Wort. Ein Ersatzname für Yahweh, der Ewige. Es geht also um die Liebe Gottes in diesem Evangelium. Und diese Liebe hat der ewige Sohn von Ewigkeit her von dem ewigen Vater erlebt. Und nun ist er in die Welt gekommen, um uns diese Liebe zu erklären. Und um all die, die ihn aufnehmen würden, zu Kindern Gottes zu machen, damit sie die gleiche Liebe erleben. Und so sagt der Herr Jesus in diesem Evangelium, dass er die Seinen so liebt, wie der Vater ihn geliebt habe. Merken wir, was das für Dimensionen sind. Und Gott, der Ewige, ist das Leben. Von ihm kommt alles Leben. Und darum ist dieser Begriff so wichtig in diesem Evangelium, wo so oft über das ewige Leben gesprochen wird. Und diese Liebe, dieses Leben gehört zum Wesen Gottes genauso wie Gott Licht ist. Gott ist Licht. Und darum wird so oft über Licht und über Erleuchten gesprochen. Oder über Wahrheit. Übrigens, das Wort Wahrheit, griechisch Aletheia, heißt wörtlich unverborgen. A ist ja die Verneinung. Oder wir kennen das im Deutschen zum Beispiel atonal. Musik, wo man keine Tonalität mehr hat. Oder anormal heißt nicht normal. Und Aletheia heißt unverborgen. Das heißt, Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, wie sie sind. Nicht wie sie einem erscheinen, subjektiv. Sondern Wahrheit ist die Darstellung objektiv, wie die Dinge sind. Das ist Wahrheit. Und der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Und so weiter und so fort. Datum und Kanonizität. Der Schreiber, Johannes, war ein Apostel Jesu Christi, Matthäus 10, Vers 2. Und darum musste dieses Evangelium aufgenommen werden als Gottes Wort. Johannes schrieb sein Evangelium gemäß den außerbiblischen frühchristlichen Quellen um das Jahr 95 nach Christus. Also ganz spät als vielleicht etwa 95 Jahre alter Mann. Mit einem Rückblick von fast 60 Jahren oder etwa 60 Jahren bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Das gibt dem Evangelium so ein besonderes Gepräge. Die Grobstruktur, wir haben zunächst A, eine Einführung. Das ist dieser Prolog 1,1 bis 18. B, da haben wir die Offenbarung am Anfang seines Dienstes. Kapitel 1, Vers 19 bis 2, Vers 12. Und dann, C, haben wir das Thema das Leben. 2,13 bis 8,1, da geht es im Text ganz besonders immer wieder um das Leben, um diesen Begriff, der ja einer der Hauptbegriffe ist. In Teil D geht es um den Begriff das Licht, Kapitel 8,2 bis 12,50. Da haben wir auch den Vers, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und dann Kapitel 9 schon wieder, bei der Heilung des Blindgeborenen. Ich bin das Licht der Welt. Ja? Das Licht. Und dann kommen wir zu dem Teil D'. Da kommt die Liebe in den Vordergrund. Kapitel 13, 1 bis 17, 26. Dieser Teil ist beherrscht durch den Begriff der Liebe. Der Herr Jesus im Obersaal mit den Jüngern spricht so viel über seine Liebe, über die Liebe des Vaters. Und dann kommt Teil C', der Tod. Die Passion, Kapitel 18, 1, 19 bis 42. Der das Leben ist, ist als Mensch in den Tod gegangen. Das ist so krass. Dann kommen wir zum Teil B', die Offenbarung am Ende seines Dienstes. Kapitel 20, 1 bis 21, 23. Und es ist so auffällig, nur im Johannesevangelium haben wir so eine Beschreibung am Anfang, von dem Anfang des Dienstes. Und dann diese ausführliche Beschreibung zum Schluss über das Ende seines Dienstes. Das ist typisch für das Johannesevangelium, aber wir merken nun, wie B' sich mit B spiegelt. Ja? Und dann haben wir am Schluss einen Anhang. Kapitel 21, 24 bis 25. Und so sehen wir, wie das Evangelium so in einer Spiegelstruktur geschrieben worden ist, sodass die Einführung mit dem Anhang sich spiegelt, die Offenbarung am Anfang seines Dienstes mit der Offenbarung am Ende seines Dienstes, dann der Teil, das Leben, spiegelt sich mit der Tod und das Licht spiegelt sich mit die Liebe. Gott ist Licht, Johannes 1. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4. Das sind Wesensmerkmale Gottes. Nun gehen wir weiter zur Apostelgeschichte. Die beginnt in Kapitel 1 mit den Worten: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde. Das ist das Lukas-Evangelium, das ja auch an Theophilus gerichtet ist. Lukas 1. Er beschreibt also, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, und geht weiter bis zur Himmelfahrt. Und nun kommt hier in der Apostelgeschichte die Fortsetzung. Die Apostelgeschichte ist also zusammen mit dem Lukas-Evangelium ein Doppelwerk. Autor ist wieder Lukas, der Arzt, der aber auch Historiker war, wie wir wissen. Er ist der einzige Bibelautor, von dem wir wissen, dass er kein Israelit war, habe ich schon erklärt. Und er hatte ein ganz besonderes Interesse an der Gnade, die die Grenzen Israels sprengt. Das haben wir schon im Evangelium gefunden. Und nun schreibt er ein Buch über Weltmission. Und zwar über die ersten 3 Jahrzehnte des Christentums, der christlichen Mission. Er war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus. Und das merken wir in der Apostelgeschichte an den Wir-Berichten. Man liest also die Apostelgeschichte und kommt nach Kapitel 16, Vers 10. Plötzlich ändert das Sie auf Wir. Und das bedeutet, aha, jetzt ist Lukas mit dabei. In dem Missionsteam des Apostels Paulus. Aber er sagt nicht, Theophilus, stell dir vor, und dann ging ich mit Paulus auf die Weltmissionsreise. Das macht er nur, indem er einfach von Sie auf Wir wechselt. Das zeigt die Bescheidenheit. Es gibt bescheidene Leute. Und dann haben wir 20,6 bis 28, 31 wieder einen Wir-Bericht, wo also Lukas mit dabei war. Abfassungszeit. Die Apostelgeschichte endet mit der 2-jährigen Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom um 62 nach Christus. Sie berichtet nichts mehr über den Ausgang des Prozesses vor Kaiser Nero. Das habe ich ja schon letztes Mal erklärt. In den Kapiteln davor beruft er sich auf den Kaiser. Man liest zum ersten Mal das Buch durch. Was geschieht nun? Jetzt geht er nach Rom, um vor den Kaiser gestellt zu werden. Was wird der dazu sagen? Wie kommt das raus? Er ist 2 volle Jahre, schreibt Lukas, gefangen in Rom. Und dann hört die Apostelgeschichte auf. Die Pointe wird nicht berichtet. Das macht deutlich, das war das Jahr 62, das Ende dieser 2 Jahre. Folglich muss die Apostelgeschichte da geschrieben worden sein, als der Ausgang des Prozesses noch nicht bekannt war. Und damit das Lukas-Evangelium eben abgefasst vor 62. Das ist ja klar. Möglicherweise in der Zeit, als Paulus so lange gefangen war in Caesarea. Unter Felix und Porcius Festus. Was machte der Freund Lukas, der mit ihm da war? Ja, er konnte da große Forschungsreisen unternehmen und die Augenzeugen befragen und das Material zusammenführen für das Lukas-Evangelium. Das gibt Sinn. Charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Im Gegensatz zu Paulus, der in seinen Briefen immer Provinznamen gebraucht, werden in der Apostelgeschichte vor allem Gebietsnamen als geografische Bezeichnungen verwendet. Das ist einfach so nützlich, das so zu realisieren. Dass also manchmal unterschiedliche Namen gebraucht werden bei Paulus und bei Lukas, und das erklärt sich so. Der offene Schluss, das habe ich schon letztes Mal erklärt, zeigt, obwohl das Buch der Apostelgeschichte fertig ist, im Jahr 32, 30 Jahre nach der Kreuzigung, im Jahr 32, da ist zwar das Buch fertig, aber die Weltmission ist nicht fertig. Der offene Schluss zeigt, soll literarisch zeigen, es geht weiter. Wir können sagen, wir stehen heute immer noch in denselben Spuren der ersten Zeugen des Heilandes der Welt. Jetzt zur Struktur des Buches. Eine Grobstruktur ergibt sich durch 2 Personen, Petrus und Paulus. In Kapiteln 1 bis 12 steht der Dienst des Petrus im Zentrum. In den Kapiteln 13 bis 28 der Dienst des Paulus mit den 4 Missionsreisen. Nun, nach Galater 2, Vers 7 bis 10 war Petrus als Führer der 12 ein Apostel der Beschneidung. Das heißt, für Israel, für die Juden. Aber dort wird erklärt, Paulus war im Gegensatz zu den 12 Apostel der Vorhaut, das heißt für die Nichtjuden. Und so können wir also das Buch teilen, Kapitel 1 bis 12, da geht es um den apostolischen Dienst, Missionsdienst im Blick auf Israel und 13 bis 28 im Blick auf die Völker. Aber es gibt auch eine Einteilung gemäß dem Missionsbefehl im Schlüsselvers 1,8. Lesen wir 1,8. Sollte man zwar auswendig können. Der Herr Jesus sagt auf dem Ölberg, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ein Vier-Punkte-Programm. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Nun, Kapitel 1, 1 bis 26, da haben wir den Missionsbefehl. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Dann kommt Kapitel 2, 1 bis 67. Das Evangelium wird verkündigt in Jerusalem. Das ist Punkt 1. Kapitel 8, Vers 1 bis 4, da kommt das Evangelium wegen der Christenverfolgung nach Judäa. Punkt 2. Und gleich darauf, Kapitel 8, 5 bis 25, geht Philippus nach Samaria. Das Evangelium kommt nach Samaria. Jetzt haben wir Punkt 3 erreicht. Kapitel 8, 26 bis zum Schluss. Das Evangelium auf dem Weg bis an das Ende der Erde. Und es wird geführt bis nach Rom. Nun ist noch Folgendes zu sagen. Wir haben gerade in diesem vierten Teil drei Bekehrungsgeschichten. Die Bekehrung von drei Noah-Söhnen. 8, 26 bis 40, ein Sohn Hams, der Kämmerer aus dem Sudan. Äthiopien war damals, wo er herkam, war der Sudan. Ein Schwarzer. 9, 1 bis 30 beschreibt die Bekehrung eines Sohnes Sems, Saulus von Tarsus, als Jude. Und dann kommt die Bekehrung zu Christus eines Sohnes Japhets, 9, 31 bis 11, 18, der Hauptmann Cornelius. So wird also mit diesen drei Biografien wird gezeigt, und seht ihr, die Gnade sprengt alle Grenzen Israels und geht nun hin zu allen Noah-Söhnen. In Kapitel 11, 19 bis 30 haben wir die Entstehung der Gemeinde unter den Nationen in Antiochien. Dort finden wir bekehrte Heiden. Das ist die erste Gemeinde, beschrieben wird als nicht-jüdische Gemeinde. Und sie wird zum Ausgangspunkt für die Heidenmission von Paulus. Sehen wir die Verschiebung. Jerusalem, das Zentrum im Alten Testament. Und jetzt wird Antiochien, also irgendein Ort. Wenn ich fragen würde, wo war das Antiochien? Würde es vielleicht einige geben, die sagen, ich weiß nicht wo. In der heutigen Südtürkei. Das hat übrigens Atatürk hat im letzten Moment das noch von Syrien geholt. Und darum ist es türkisch, sonst wäre es syrisch. Also, aber wer weiß das schon? Also, etwas an sich etwas ganz Unbedeutendes. Jerusalem wüsste jeder wo, oder? Da in diesem kleinen Land, wo auf der Weltkarte es nicht genug Platz hat, um den Namen drauf zu schreiben. Muss man immer ins Mittelmeer schreiben. Ja, also Jerusalem ist klar, aber jetzt wird eine unbedeutende Stadt wird zum Ausgangspunkt für die Weltmission. Also Jerusalem verliert die ursprüngliche Bedeutung in Verbindung mit der Gemeinde. 12, 1 bis 23, die Befreiung des Apostels Petrus aus dem Gefängnis. Und dann 12, 24 bis 15, 34, die erste Missionsreise des Apostels Paulus. Darauf bis 18, 22, die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Und darauf bis 21, 26, die dritte Missionsreise des Apostels Paulus. Und dann bis zum Schluss die Romreise, das heißt die vierte Missionsreise des Apostels Paulus. Es gibt auch noch eine wunderbare Einteilung nach Gooding. Von Gooding, nachzulesen in dem Buch True to the Faith. Die genauen Angaben sind am Schluss des Skripts. Und zwar teilt er die Apostelgeschichte nach dem Refrain ein. Die Apostelgeschichte hat einen Refrain. Und wenn man die Apostelgeschichte so liest und dann kommt man zu diesem Refrain und realisiert nicht, dass es ein Refrain ist, dann fragen die Leser, warum kommt das jetzt plötzlich, diese Bemerkung hier? Irgendwie, manchmal sieht man den Zusammenhang noch mehr, manchmal irgendwie, wie kommt das? Das sind Markierer. durch den Heiligen Geist wird hier markiert, jetzt ist ein Teil zum Schluss gekommen und jetzt kommt ein neuer Teil. Und zwar geht es in diesem Refrain in Variationen, das ist ganz musikalisch, ja. Ein Refrain in Variationen geht es immer um das Wachstum. Das ist ein Missionsbuch. Die Ausbreitung des Evangeliums. Kapitel 6, 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde im Glauben gehorsam. 9, 31. So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. 12, 24. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Sehr unvermittelt dort angefügt. 16, 5. Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahl. 19, 20. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Und der letzte Vers, die letzten zwei Verse. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Nun, Gooding teilt die Apostelgeschichte ein nach diesem Refrain. Das gibt sechs Teile. Und er stellt fest, jeder Teil hat ein ganz bestimmtes Thema. Zum Beispiel der erste Teil hat das Thema das Christentum und die jüdische Hoffnung auf das Reich des Messias. Der zweite Teil, Anbetung und Zeugnis im Christentum und so weiter und so fort. Man muss sowieso das Buch lesen, damit man draus kommt. Aber ich möchte zeigen, warum es sich lohnt, diese Einteilung zu machen. Jeder dieser sechs Teile wird von Gooding nun nach einzelnen Abschnitten, sinngemäßen Abschnitten, aufgeteilt. Und dann gibt es jedes Mal eine Zweiteilung, oder? Eine Gruppe A, Gruppe B. Und wenn er sie einander gegenüberstellt, stellt er fest, dass die immer sich gegenseitig spiegeln. Und das sechsmal. Das funktioniert, es geht immer auf. Es gibt immer eine totale Spiegelung, inhaltlich. So dass dann eben der Abschnitt, der dann in einen anderen gespiegelt wird, erklärt durch die Spiegelung den anderen. Das ist ganz toll. Übrigens, zum Lukas-Evangelium gibt es das Gleiche von Gooding. Das Buch heißt einfach The Gospel of Luke. Und dort macht er diese Zweiteilung, wie ich das gesagt habe. Das Kommen Jesu Christi, das Weggehen Jesu Christi. Und jeder dieser zwei Teile besteht aus fünf Teilen. Und jeder Teil spiegelt sich, hat eine Spiegelachse und spiegelt sich. So konsequent. Das ist gewaltig. Das ist Gottes Wort. Also macht richtig Freude. Das ist nicht ein trockenes Buch. Es heißt ja A Fresh Approach to the Acts of the Apostles. Ein frischer Zugang zur Apostelgeschichte. Oder ein erfrischender, ist noch besser, ja. Ich habe hier noch eine Zusammenstellung gemacht über die Chronologie. Himmelfahrt und Pfingsten, 32 nach Christus. Die Steinigung des Stephanus können wir auf 33 ansetzen. Und dann in der Folge die Bekehrung des Saulus auch auf etwa 33 nach Christus. Paulus macht einen ersten Jerusalem-Besuch, 3 Jahre nach der Bekehrung, also 36 nach Christus. Dann ist er ein Jahr in Antiochia, in dieser neu entstandenen Gemeinde, als Lehrer tätig. Da haben wir bereits das Jahr 49. Er macht einen zweiten Jerusalem-Besuch, nämlich 14 Jahre nach dem ersten Besuch, gemäß Galaterbrief. Da haben wir auch das Jahr 49. Dann beginnt die erste Missionsreise, 50 nach Christus. Zweite Missionsreise, 50 bis 52. Dritte, 52 bis 59. Und dann die vierte, die Romreise, 59 bis 62. Übrigens, 2 volle Jahre war dann gefangen in Rom. Und dieser Ausdruck, volle Jahre, war ein juristischer Ausdruck damals. 2 volle Jahre. Weil nach Ablauf von 2 vollen Jahren wurde ein Angeklagter freigelassen, wenn die Ankläger nicht erschienen vor Gericht. Wir kommen noch darauf, dass Paulus tatsächlich dann freigekommen ist. Aber der Ausdruck zwei volle Jahre deutet schon die Befreiung an. Obwohl sie noch nicht stattgefunden hat bei der Abfassung der Apostelgeschichte. Ja, jetzt gehen wir zu den Paulusbriefen in Verbindung mit der Apostelgeschichte. Und das macht die Briefe so lebendig und so echt aus dem Leben gegriffen. Wir haben die erste Missionsreise von Paulus und da entstand der Galaterbrief. Der Galaterbrief richtet sich ja an die Gemeinden in Galatien. Aber es stellt sich schon eine große Frage. Ja, welche Gemeinden sind da im Visier? Die südgalatischen oder die nordgalatischen? Das wird ja so diskutiert. Ja, die südgalatischen, das wäre die Gegend von Ikonium, Lystra und Derbe. Die ersten Versammlungen auf der ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 14. Und in durch Nordgalatien ging Paulus erst viel später, Kapitel 16. Und da wird auch nichts Besonderes erzählt. Ja, warum schreibe ich, dass der Galaterbrief so alt ist? Also um 49 nach Christus geschrieben wurde, am Ende von Apostelgeschichte 14, vor dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Ganz einfach. In Apostelgeschichte 15 ging es um die gleiche Frage wie im Galaterbrief. Müssen nicht-jüdische Menschen, die zum Glauben an den Messias Jesus kommen, müssen die sich beschneiden lassen, um damit quasi Juden zu werden, um gerettet zu werden? Die Galater wurden nämlich von Irrlehrern besucht, die haben gesagt, es ist alles toll, was der Paulus mit euch gemacht hat und so, aber es fehlt noch was. Ihr müsstet euch auch beschneiden lassen und die jüdischen Feste feiern. Das ist ja schön, Passa feiern und Laubhüttenfest feiern. Sehr freudige Sache. Das müsst ihr tun. Und dann schreibt Paulus den Galaterbrief so hart wie keiner. Er sagt nämlich, ja, ich bräuchte mir Zeit, um das zu erklären, was er sagt. Also er macht sogar den Vorschlag, dass die Irrlehrer sich kastrieren lassen. Wenn sie so auf Beschneidung aus sind. Ich wollte, dass sie sich abschnitten, die euch aufwiegeln. Das ist hart, wie man sich nicht vorstellen kann. Aber das zeigt auch der Ernst. Man darf Christen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, auf keinen Fall ins Judentum hineinführen, weil Christentum ist nicht jüdisch und auch nicht heidnisch, sondern es ist etwas völlig Neues. Das kommt aus der Ewigkeit, Gott hat das verborgen und erst jetzt mit dem Kommen Jesu Christi und dem Heiligen Geist geoffenbart. Und darum kämpft der Galaterbrief so klar. Aber der Galaterbrief bringt nicht das Argument, übrigens, die Apostel haben doch die Frage geklärt in Apostelgeschichte 15. Was wollen wir da noch über die Frage diskutieren? Also wäre der Galaterbrief nach Apostelgeschichte 15 geschrieben, dann würde er natürlich dieses Konzil als das Zeugnis anführen. Aber es konnte er noch nicht, weil es ihm noch gerade davor war. Darum ist die nordgalatische Theorie ist unglaubhaft. Grobstruktur, Römisch 1, biografischer Teil. Da beschreibt Paulus die Autorität, seine Autorität als Apostel. 1 bis 2. Römisch 2 kommt der lehrhafte Teil. Es geht um Rechtfertigung aus Glauben allein. 3 bis 4. Und Römisch 3, der praktische Teil, das Thema Wandel im Geist. Kapitel 5 bis 6. Also es ist der älteste Paulusbrief. So muss man den Galaterbrief sehen. Jetzt gehen wir schon auf die zweite Missionsreise. Paulus kam ja nach Europa. Kapitel 16. Etwas ganz Besonderes. Kam nach Europa, nach Philippi. Und dann ging er weiter nach Thessalonich. Und da entstand die Gemeinde in Thessalonich. Beschrieben in Apostelgeschichte 17, 1 und folgende. Da können wir also sehen, das war um 50 nach Christus. Paulus ging dann weiter nach Korinth, Apostelgeschichte 18. Und von dort aus hat er diesen ersten Brief geschrieben, von Korinth aus. Das können wir also durch Vergleich des Thessalonicher Briefes mit dem Text der Apostelgeschichte 17, 18 können wir das ganz klar etablieren. Und darum wissen wir, also geschrieben um 50 nach Christus. Paulus hat also dort gepredigt in Thessalonich, die sind zum Glauben gekommen und dann gab es eine furchtbare Verfolgung und Paulus musste weg. Und er hatte so innerliche Unruhe, was geschieht jetzt? Diese Jungbekehrten, denen geht es schlechter als vorher. Werden die den Glauben aufgeben? Ja, wenn wir den Leuten erzählen, wenn du dich bekehrst, und es geht dir nachher besser und es geht ihnen nachher schlechter. Das ist keine gute Voraussetzung. Sollten wir nie so predigen. Es geht ja auch nicht darum, ob es einem besser geht. Es geht ja darum, dass man nicht mehr in die Hölle kommt. Und dass man in die himmlische Herrlichkeit kommt, zu Jesus Christus. Also, er hatte Angst und dann hat er Timotheus geschickt, um das abzuklären. Er kommt zurück. Die sind standhaft. Die machen Fortschritte im Glauben. Schreibe den ersten Thessalonicher Brief und sagt, wir danken für euch und für das Wachstum in des Glaubens und so weiter. Und wir hören, wie das Wort Gottes von euch ausgeht. Ihr seid ein Vorbild geworden für alle in den griechischen Provinzen Achaia und Mazedonien. Und von euch aus ist das Wort des Herrn an jedem Ort erschollen, sodass wir nicht nötig haben, irgendetwas zu sagen. Ja, aber was ist das? Wie geht das? Ja, wir nehmen den Text doch ernst, oder? Wie soll das gegangen sein? An jedem Ort erschollen. Ja gut, Thessalonich liegt am Mittelmeer. Ich war spazieren gegangen mit meinem ältesten Sohn da entlang dem Meeresstrand in Thessalonich und habe ich ihm erklärt, schau, die Gemeinde war da, ganz nahe vom Schiffshafen. Siehst du dort? Die haben sich gesagt, ja, was machen wir, wenn wir in Thessalonich wohnen? Wie sollen wir wirksam missionieren? Da kommen doch Leute aus der ganzen Welt. Es war einer der größten internationalen Schiffshafen. Da haben sie Schiffmannsmission gemacht. Und die Bekehrten sind dann in die ganze Welt ausgegangen. Und noch was Tolles, die wohnten an der Via Egnatia. Das ist da die Autobahn, die römische Autobahn von Europa nach dem Orient. Das war also die wichtigste Handelsverbindungsstrecke vom Westen zum Osten. Und die haben nur mit den Händlern haben sie sich einlassen müssen. Und so konnte das Evangelium wirkungsvoll in die ganze Welt ausgehen. Also wir sehen, echter, frischer Glaube hat wirklich Fantasie, wo man sich fragt, was könnten wir bei uns gut einsetzen und ausnutzen? Ist doch schön, oder? Grobstruktur, die vorbildliche Gemeinde, Kapitel 1. Der vorbildliche Dienst des Apostels Paulus, Kapitel 2. Leben in der Heiligung, Kapitel 3 bis 4, 12. Und die Entrückung und der Tag des Herrn, der Schluss. Da wird also schön unterschieden zwischen der Entrückung, dem Kommen des Herrn für die Gemeinde, Tag des Herrn, das Kommen des Herrn mit der Gemeinde. Das gehört also zum Grundkurs. Viele meinen, das kommt dann ganz am Schluss oder gar nie. Das gehört zum Grundkurs. Zweiter Thessalonicher Brief wurde etwas später geschrieben, wieder an die Thessalonicher, 50, 51 nach Christus, aus Korinth. Und nun hat er sich ein neues Problem ergeben. Da sind Leute gekommen auf Besuch, die haben gesagt, ja schaut mal, euch geht es ja mega schlecht. Mega ist griechisch. Und euch geht es mega schlecht. Wisst ihr warum? Ihr seid bereits in der großen Drangsalszeit. Das ist der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts. Die haben ihn also den ganzen prophetischen Fahrplan so durcheinander gemacht, wie das viele auch heute machen. Und aber mit den Methoden. Paulus schreibt in Kapitel 2, ich bitte euch, Brüder, im Blick auf unser Versammeltwerden zu dem Herrn Jesus hin und seiner Ankunft, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung. Und dann sagt er, weder durch Wort, noch durch Geist, noch durch Brief, als durch uns. Als ob eben dieser Gerichtstag jetzt da sei. Die haben also gefälschte Briefe bekommen, unter dem Namen Paulus. Briefe als durch uns. Und natürlich auch Offenbarungen. Durch Geist. So spricht der Herr. Ja, und dann kommt die Botschaft des Trostes in der Drangsalszeit. Und das war so eine harte Sache. Nicht nur Verfolgung, sondern jetzt solche massive Verführung. Das waren Junge im Glauben. Und da wird ihnen das geklärt. Und wisst ihr, wie die dann merken konnten, dass der 2. Thessalonische Brief echt ist? Und dass jetzt nicht das eine Fälschung ist? Ja. Schauen wir mal. 2. Thessalonicher 3 am Schluss. Das ist so toll. 3,17, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Der Gruß mit meines Paulus Hand, der hat nicht die Hand ausgestreckt bis nach Thessalonich, oder? Sondern er hat diesen Schluss nicht diktiert, sondern eigenhändig geschrieben. Und der eigenhändige Schluss war immer das Zeichen für die Echtheit. So schreibe ich. Aha, jetzt vergleichen wir mal. Jetzt holen wir mal die anderen Briefe und dann noch den 1. Thessalonicher, den wir schon vorher hatten. Wow, das ist überall ein anderer Schriftzug. 1. Thessalonicher, echt. 2. Thessalonicher, echt. Und das andere schmeißen wir raus. So ging das mit dem Kanon, ja. Nun gehen wir weiter zum 3. Missionsreise. Da entstand ja die Korinthergemeinde in Apostelgeschichte 18. Von der aus die Thessalonicher Briefe geschrieben wurden. Zeit und Ort der Abfassung des 1. Korintherbriefes, 54 nach Christus, und zwar aus Ephesus, wie man dem letzten Kapitel entnehmen kann, Verse 8 bis 9. Paulus war in Apostelgeschichte 19 in Ephesus und von dort aus hat er den 1. Korintherbrief geschrieben. Die Grobstruktur ist ganz einfach. Römisch 1, Einheit der Gemeinde kontra Spaltungen. Es gab da so verschiedene Gruppen in der Gemeinde. Sehr gefährlich. Man kann so Interessensgruppen bilden in der Gemeinde und dann können die beginnen, so dynamisch gegeneinander zu agieren. Und am Schluss fällt dann die ganze Gemeinde auseinander. Also Einheit der Gemeinde kontra Spaltungen. 1 bis 4. Römisch 2. Ordnung der Gemeinde kontra Chaos. Da gab es schwerwiegende Sünde in der Gemeinde, die wurde nicht gerichtet. Und da geht eine Gemeinde zugrunde. Da wird also hier in der Unordnung, im Chaos, wird hier Ordnung gelehrt. Das geht bis Kapitel 11. Römisch 3. Geistliche Gaben kontra Missbrauch. Kapitel 12 bis 14. Und Römisch 4. Die Lehre von der Auferstehung kontra Irrlehre. Es gab tatsächlich solche, die sagten, es gibt keine Auferstehung. Und dann Römisch 5, nicht mehr kontra, einfach Dienst für den Herrn. Schluss von Kapitel 5 sind wir nämlich aufgerufen zur Hingabe im Dienst und das finden wir noch weiter in Kapitel 16. Der 2. Korintherbrief wurde auch adressiert an die Gemeinde in Korinth, aber abgefasst um 56 nach Christus. Geschrieben aus Mazedonien. Das entnehmen wir den Brief selbst, in Kapitel 2, 12 und folgende, 7, 5 und folgende. Und wann war Paulus in Mazedonien? Ja, gehen wir weiter in der Apostelgeschichte 20,1. Dort ist er in Mazedonien. Und so kam von dort her der 2. Korintherbrief. Grobstruktur: der herrliche Dienst des Apostels Paulus. 1 bis 7. Römisch 2. Geben nach Gottes Gedanken, 8 bis 9. Da haben wir ganz grundsätzliche Belehrungen über das Geben von Spenden für Mission und Gemeinde. Römisch 3, Verteidigung des paulinischen Apostelamtes, 10 bis 13. Es gab immer noch solche in Korinth, die Paulus in Frage stellten als Apostel. Römerbrief, geschrieben an die Gemeinde in Rom. Und zwar geschrieben um 57 nach Christus aus Korinth. Sehen wir, jetzt müssen wir wieder zurückdrehen. Das sieht man in Römer 16,1. Da wird eine Schwester aus Kenchreae für die Gemeinde in Rom empfohlen, dass man sie aufnehmen soll. Kenchreae war wenige Kilometer östlich von Korinth. Und dann konnte Paulus also die Schwester aus der Nachbargemeinde empfehlen, wenn sie nach Rom ging und niemand kannte sie dort. Da wird Gaius erwähnt in Römer 16, 23. Der kommt auch im Korintherbrief vor, 1,14, im ersten Brief. Das sind so Hinweise, dass, woher der Römerbrief kam. Also von Griechenland nach Italien. Die Grobstruktur habe ich letztes Mal schon erklärt. Das lassen wir darum. Und gehen jetzt weiter. Da sind wir jetzt schon während der ersten Gefangenschaft in Rom. Und diese Zeit war fürs Briefeschreiben sehr fruchtbar. Das ist irgendwie tragisch, oder? Als Weltmissionar und erst noch als der Apostel für die Heiden. Einen zweiten hat es nie gegeben. Und er ist gebunden. Er hat Briefe geschrieben. Epheserbrief an die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde, die schon in Apostelgeschichte 19 entstanden war. Also geschrieben um 62 nach Christus, nämlich am Ende der Gefangenschaft. Es geht da um die erste Gefangenschaft in Rom. Paulus schreibt in Epheser 3,1 und 4,1 und 6,20, dass er ein Gefangener ist. Der Übermittler war Tychikus. Der wird erwähnt in Epheser 6, 21 bis 22. Der übrigens auch erwähnt wird als Übermittler des Kolosserbriefes. Kapitel 4, Vers 7. Das wird noch wichtig jetzt für, das, für den Kolosserbrief. Die Grobstruktur, Römisch 1, die Lehre der himmlischen Stellung der Gemeinde. 1 bis 3. Und dann kommt Teil 2, praktische Konsequenzen daraus. 4 bis 6. Also Menschen, die die himmlische Stellung der Gemeinde kennen und sich darüber freuen, das sind nicht so mystische Leute, die da irgendwo herumfliegen und nichts mit dem, mit Familienleben und Arbeit zu tun haben, sondern das sind ganz normale Leute, die sich in den Schwierigkeiten auch der menschlichen Beziehungen da lernen zurechtfinden. Philipperbrief, die Adressaten sind die Gläubigen der Gemeinde in Philippi, die ja in Apostelgeschichte 16 entstanden war, als erste europäische, durch Paulus gegründete Gemeinde. Zeit und Ort der Abfassung, 62 nach Christus, eben während der ersten Gefangenschaft. Und die Grobstruktur habe ich eigentlich letztes Mal auch schon erklärt. Übrigens, in Apostelgeschichte 16 haben wir zum ersten Mal einen Wirbericht von Lukas. Er ist also mit dabei. Er lebt die ganze Sache dann mit Philippi und dem Erdbeben und Lydia und so weiter. Und dann Kapitel 17 heißt es plötzlich sie, sie, sie. Und die gehen Apollonia, Amphipolis nach Thessalonik. Was heißt das? Lukas blieb in Philippi. Aber der schreibt nicht Theophilus. Nun weißt du, Paulus ist weitergegangen, aber ich blieb in Philippi. Und was habe ich da gemacht? Gemeindeaufbau. Nein! Das hat er gemacht, aber hat er nicht da mit glühenden Augen davon erzählt. Das hat er gemacht. Und wie kam er wohl auf die Idee, dass Gott ihn da haben will? Philippi. Das war ja eine römische Stadt, wo man besonders Veteranen aus der Legion angesiedelt hat. Und das war sogar steuerbefreit. Toll, nicht wahr? Ich habe vorhin Erlinsbach und steuerbefreit. Aber das waren Leute, die hatten das Gefühl, sie seien ein bisschen besser als andere. Und bei denen ist manchmal noch gut, wenn ein Arzt sich um sie bemüht. Der ihnen sagen kann, man kann intellektuell sein, aber man muss doch nicht die Nase nach oben haben. Aber er war der richtige Mann für diese schwierigen Leute, die meinten, sie seien ein bisschen mehr. Und so hat er in Philippi Aufbauarbeit gemacht. Und Paulus hat einen Philipperbrief geschrieben und hat gesagt, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Woher wir unseren Herrn Jesus Christus erwarten. Es ist ja schon toll, wenn man ein Bürger einer Stadt ist, wo man keine Steuern bezahlt. Aber vergesst nicht, liebe Philipper, unser Bürgertum ist im Himmel. Es ist schon schön, wenn man diese Beziehungen herausarbeitet. Das wird so lebendig und man kann viele Anwendungen machen für heute. Kolosserbrief, klar, an die Gemeinde in Kolossä geschrieben. Auch wiederum 62 nach Christus, während der ersten Gefangenschaft in Rom. Wie gesagt, der Übermittler war Tychikus, also der Mann, der schon den Epheserbrief, muss man sich jetzt vorstellen konkret, von Italien in die Türkei bringen musste, nach Ephesus. Und nicht so weit davon ist eben Kolossä. Und konnte den gleichen Brief, konnte den Kolosserbrief denen noch bringen. Glaubstruktur habe ich letztes Mal erklärt, wir gehen schon zum Philemon-Brief. Adressaten sind Philemon und seine Frau Appia sowie Archippus, der übrigens im Kolosser 4, Vers 17 plötzlich erschreckt wird. Ja, man muss sich die Situation vorstellen. Der Kolosserbrief wird zum ersten Mal verlesen.